Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen von Rudolf Steiner, die den Titel auch tragen, Erkenntnisweg der Anthroposophie. Also die Möglichkeit, uns durch diese Leitsätze, die Rudolf Steiner im Jahre 1900 24 und 25 niedergeschrieben und veröffentlicht hat lassen, uns auf den Wege zu machen zu einer Erkenntnis, die wir erweitern von der Naturerkenntnis hin auch zu einer Geisterkenntnis, also einer Erkenntnis, die uns das Menschenwesen und die Welt in viel größerer Vollständigkeit und Fähigkeit, die Wahrheit darzustellen, näher bringen kann. Und so kommen wir heute zu der Anmerkung, die wir, wenn wir sie durchnummerieren, die Nummer 32 trägt, den Titel hat, das scheinbare Erlöschen der Geisterkenntnis in der Neuzeit. Wir haben ja in unserer bisherigen Arbeit uns angesehen, dass der Mensch als das Geschöpf der göttlich-geistigen Welt ja heraus entstanden ist, heraus individualisiert worden ist, aus dem Zusammensein mit den Göttern, der göttlich-geistigen Welt, der Engelhierarchie, die ja ihre Tätigkeit entfalten in der Anschauung der göttlichen Trinität, dass wir also in unserem Erleben, in unserem Geist erleben, in unserem seelischen Erleben uns erlebt haben, verbunden, eins mit der göttlich-geistigen Welt, das wir erlebt haben, bis zu der Zeit, die man ja die griechisch-römische Zeit nennt, dass die Gedanken, die wir in unserem Bewusstsein erleben, die Gedanken der Götter waren. Und wir dadurch, dass ja das Ideal der Weltenschöpfung ist, des Weltenwortes, individuelle, freie, eigenständige, geistige Wesen hervorzubringen, den Menschen als freies, geistiges Wesen hervorzubringen, wir mehr und mehr individualisiert, unabhängig vom Erleben der geistigen Welt wurden. In der lemurischen Zeit trat ja das ein, was wir nennen den Sündenfall, also die Sonderung vom Erleben Gottes. Und so ist der Mensch in der heutigen Zeit noch in dem Zustand, dass er seine Gedanken als Gedanken erlebt, die er nur selbst hervorbringt. Und so weist uns diese Anmerkung darauf hin, dass der Mensch in der Vergangenheit hatte eine Erkenntnis der geistigen Welt im unmittelbaren Erlebnis, der Erleben der göttlich-geistigen Welt, dass diese Erkenntnis in Kunst und Religion lebte, dass das, was in der Kunst dargestellt wurde, ein unmittelbar Erlebtes der geistigen Welt war. Und dass aber mit dem Zurückgehen, mit dem Verschwinden des Erlebens der göttlich-geistigen Welt immer mehr und mehr der Mensch zurückgeworfen war auf die reine Naturanschauung, weil ihm die Wahrnehmung, weil ihm das Erleben der geistigen Welt verschwand. Wir also mit unseren Erkenntnisfähigkeiten nur mit der Natur und ihren Erscheinungen beschäftigt waren. Dass damit einherging im den Menschen der damaligen Zeit, die ja Individualitäten sind, die wir selbst heute sind, weil wir ja in der damaligen Zeit auch inkarniert waren, dass die Menschen noch ein Wissen, eine Überlieferung, eine Tradition hatten, dass es eine göttlich-geistige Welt gibt, so war das Verstehen der Götter etwas, was aus der Tradition, aus den Schriften vermittelt wird. Wir haben auch das in der heutigen Gegenwart noch, dass es eine Stimmung in vielen Menschen gibt, man müsse nur alte, noch ältere, ganz alte Schriften finden, diese würden uns alle Wahrheiten der Welt offenbaren, weil sie eben aus der Vergangenheit, aus der Tradition kommen. Das ist eine Stimmung, die in der Welt war. Es ist eine Stimmung, die dazu führte, dass man auch einen Gottesbeweis suchte. Man hatte noch das Gefühl, diese Stimmung, dass es Götter gibt, man erlebte sie nicht mehr. Man musste also versuchen zu beweisen, dass es einen Gott gibt. Wir haben das auch in einem der Leitsätze näher betrachtet, dass man auf den verschiedensten Weisen versuchte, nachzuweisen, dass es Gott geben müsste, weil ja sonst die Welt nicht existieren könnte, zum Beispiel. So steht der Mensch in der Welt mit seiner Naturerkenntnis und der regelrechte Weltengang hat vorgesehen, dass der Mensch getrennt wird von der göttlich-geistigen Welt, wie gesagt, durch den Sündenfall, durch die Sonderung von Gott. Wir dadurch hatten die Möglichkeit, unser eigenes Denken zu entwickeln, den Verstand zu entwickeln, dass er das, was ihm aus der Welt zukommt, gedanklich verarbeiten kann. Diese Verstandes- und Gemütsseele, die brachten dem Menschen die Fähigkeit, Gedanken, die ihm aus dem Anschauen der Welt zukamen, aus dem Äußeren, weiterzudenken an, in ihm und in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Wir kommen aber in der Gegenwart immer mehr dazu, dass ja diese Begrenzung, die gewollt war, damit der Mensch sich individuell, unabhängig, frei entwickeln kann, nun wieder verschwindet, dass wir wieder den Geist erleben können, dass aber die Widersacherwesen versuchen, den Menschen in der reinen Naturwahrnehmung festzuhalten. Also sie wollen ihm hindern, die Grenze der Naturerkenntnis zu überschreiten, dahin, dass wir zur Geisterkenntnis zusätzlich zur Naturerkenntnis kommen. Wenn wir uns das an dieser Schautafel ansehen, dann haben wir eben ein goldenes Zeitalter in der vergangenen Zeit, in der Himmelsgeschichte, wie wir es auch nannten, bei der Arbeit in den Leitsätzen, und dass nach und nach die Wahrnehmung der göttlich-geistigen Welt verschwand, bis wir im dunklen Zeitalter waren, das durch die Scharen des Michael beendet wurde, dadurch, dass die Geister der Finsternis, die den Menschen verunmöglicht haben, den Zugang zur geistigen Welt herabgestoßen wurden in die Erdensphäre und der Mensch heute wieder aufwachen kann in der geistigen Welt, bewusst wieder aufwachen kann in der geistigen Welt. So wird in dieser Anmerkung als einen der großen Impulsgeber der berechtigten Menschheitsentwicklung angeführt, Aristoteles. Aristoteles, der eine ganze Wissenschaft vom Menschsein und der Welt entwickelte, dadurch, dass er sagte, man kann, ich zitiere aus der GA 18, Aristoteles will in die Wesen und Vorgänge untertauchen und was die Seele bei diesem Untertauchen findet, das ist ihm das Wesen des Dinges selbst. Er suchte also hinter den physisch-sinnlichen Erscheinungen das Geistige, die Idee. Er entwickelte eine Seelenlehre, die schon nahe heranreicht in das, was wir heute haben durch die Anthroposophie, eine pflanzenhafte Seele, eine empfindende Seele, eine begierdenentwickelnde Seele, eine willensentfaltende Seele und eine geistige Seele. Er entwickelte eine Substanzlehre, also die Antwort auf die Frage, was denn nun das bleibend Wesentliche in der Welt ist, dass also etwas Schaffendes ist hinter dem, was sich dann als Form ausdrückt, also die Ursache alles Seins zu suchen. Es ist auch die Kategorienlehre, die uns mit 10 Kategorien das Menschensein entsprechend klären kann, also Substanz, Quantität, Qualitatives, Relation, Ort, Zeit, Lage, Haben, Tun, Leiden. Und das, was wirklich der Grundstein ist für die wissenschaftliche Entwicklung, es ist die Logik, die Kunst der Logik, Also die Fähigkeit, Gedanken und Begriffe in einer Art aneinander zu knüpfen, in das man Logik nennt, die der Wahrheit entspricht. Rudolf Steiner beschreibt, dass das, was der Aristoteles als Logik entwickelt hat, nichts anderes ist, dass die geistige Welt in der physischen beschrieben wird, die Verhältnisse geistiger Wesen zueinander, also das, was sich als Wahrheit im Verhältnis der geistigen Welt zueinander offenbart, dass das im Physischen durch die Logik nachgebildet wird. Es entwickelt sich eine Wahrheitsempfindung. Wir haben auch aus den Darstellungen Rudolf Steiners einen Hinweis darauf, dass es sich bei Aristoteles um eine vorhergehende Inkarnation der Individualität handelt, die wir ja dann Rudolf Steiner nennen. Und diese Anmerkung, die weist uns eben darauf hin, auf den Aristoteles, der in dem Bewusstseinszeitraum der Verstandes- und Gemütsseele, also des griechisch-römischen Zeitalters, dies dem Menschen gebracht hat, die Fähigkeit, Gedanken zu formen, anhand dessen, was ihnen zukommt. Und dass in der Menschheitsentwicklung aber eines auftritt, das hinzu zu dem, was ja als die guten Wesen, die Menschheitsentwicklung vorwärtsbringenden Wesen, wie in allen voran das Christuswesen und das Ereignis von Golgatha eintreten, es auch immer wieder zum Eintreten kommt, der Wirkung der Widersacherwesen, dass wir einen antichristlichen Impuls, eines Anti-Sonnenwesens, also des gegnerischen Sonnenwesens zum Christus-Sonnenwesen haben, den Antichristen. Und dass dieser alle 666 Jahre auftritt und dass wir das, was Gondish Schapur, also die Akademie von Gondish Schapur genannt wird, dass das ein erstes Auftreten dieses Antichristen ist nach dem Ereignis von Golgatha im Jahre 666. Dass dort etwas entwickelt wurde vom Antichristen, das die Menschheitsentwicklung verunmöglichen soll. Es wurden in der Vorbereitung die Weisheitsstätten, die Mysterienstätten in Griechenland von römischen Kaiser geschlossen und die dortigen Lehrer und Lehren vertrieben. Es gelangte so das aristotelische Wissen über Edessa bis nach Gondischapur und wurde dabei zweimal aus dem Griechischen übersetzt. Und dabei ist die Philosophie des Aristoteles dermaßen verwandelt, verfälscht worden, dass daraus eine in eine eiskalte Logik verbunden mit einer sehenden Phantastik, luziferischen Phantastik und kalten arimanischen Logik verwandelt wurde, die dann in Gondischapur wirkte, dass da ein Impuls entstand, die Verstandes- und Gemütsseelenentwicklung des Menschen zu überspringen, ihm den Menschen zu verunmöglichen, diese Gedankenfähigkeit des Verstandes und des Gemütses zu entwickeln und gleich in das Bewusstseins-Seelenzeitalter zu treten. Da kam es in Gondischapur zur Entwicklung einer ganz hochentwickelten medizinischen Lehre, einer Mathematik und Astronomie. Und das hätte, wenn es sich völlig durchgesetzt hätte, dieser antichristliche Impuls, die weitere Menschheitsentwicklung verunmöglicht, weil der Mensch gleich ohne den Verstand zu entwickeln in das Bewusstsein-Seelenzeitalter, aber mit dem Hang, eine Phantastik aus der geistigen Welt, nicht eine Klarheit und Wahrheit zu entnehmen. Dadurch ist etwas entstanden, was Rudolf Steiners nennt, jene Krankheit ist der Menschheit eingeimpft worden, die, wenn sie sich auslebt, zur Leugnung des Vatergottes führt. Wir haben also dadurch einen Krankheitsimpuls in Menschenwesen. Wir haben auch in vielen Menschen, namentlich in Arabismus, wie es Rudolf Steiner nennt, einen Impuls, der leugnet die geistige Welt. Und dieser Arabismus, der hier angesprochen wird in dieser Anmerkung, er nimmt eben das, was der Mohammedismus ist, das Wirken der Akademie von Gondischapur vermindert hat, also nichts voll zur Wirkung gebracht hat, aber doch aufgenommen hat und dann über die Welt gebracht hat, dass diese Gefahr für die Menschheit der Ausbreitung des Islamismus, des Mohammedismus, des Arabismus, ja in der Schlacht des Karl Martell in Tours und Poitiers verhindert wurde, in Europa wirksam zu werden. Dass aber in dem wir sehenden Menschen als ein geistiges Wesen diese antichristlichen Impulse, diese Impulse, die Welt nur materiell sehen zu wollen, in Menschen weitergewirkt haben, die dies durch die Pforte des Todes in die geistige Welt brachten und dann wiedergeboren wurden als Vordenker des Materialismus, des Nominalismus in der physischen Welt, in der europäischen Sphäre. Um zu verstehen, was in dieser Anmerkung gemeint ist mit der Bewusstseinsseele und der Gefahr dessen, was ausgegangen war von der Akademie von Gondischapur, ist es, dass wir ja heute leben in dem Kulturzeitraum der Bewusstseinsseele, dass also der Mensch durch das Ereignis von Golgatha zur individuellen geistigen Wesenheit wurde, die selbstständig Geist und Gedanken hervorbringen kann, das Ich-Bewusstsein des Menschen. Der Mensch kann dadurch die Welt aufnehmen, die geistigen Wahrheiten, die Naturwahrheiten und aus sich heraus den Geist wieder auferwecken, auferstehen lassen in seinem Bewusstsein, die Welt wieder auferstehen lassen, sozusagen dadurch die Wirklichkeit der Welt, die totale Wirklichkeit aus geistiger und physisch-sinnlicher Welt zu einer neuen, totalen Wirklichkeit verbinden. Das ist die Fähigkeit der Bewusstseinsseele, die uns dann bringt zur Fähigkeit des bewussten Erlebens der geistigen Welt. Es ist heute die Fähigkeit der inneren Denktätigkeit des Ichs. Das Denken ist geistig. Der Geist wird im Menschen lebendig. Er steht im Menschen. Wenn der Mensch das Verstandes- und Gemütsseelenzeitalter hätte übersprungen, dann hätte er nicht die Fähigkeit der logischen Gedankenbildung. Und so stehen wir heute in dieser Zeit, das in den letzten Jahrhunderten war, ganz stark dieser in der Naturwissenschaft verbreitete Denkphilosophie, diese Denkphilosophieart des Nominalismus, die meint, der Mensch wäre ein Wesen, das ganz getrennt ist von der restlichen Welt, dass eigentlich nirgend in der Welt Ideen walten, sondern dass das einfach so ist, wie es ist. Es rollt dahin, die Welt. Es hat seine Ursache irgendwo und dann ist dann etwas wie eine Wirkung. Das, was wir Gedanken haben, die wir daraus bilden, das sind keine Wirklichkeiten. Wir können keine der Wirklichkeit entsprechenden Gedanken hervorbringen. Dadurch wollten die arimanischen Wesen aus den Kräften, die sie aus der Akademie von Gondischapur, diesen antichristlichen Impulsen, die durch den Arabismus verbreitet worden sind, die Michael-Herrschaft der Gegenwart verhindern. Also verhindern, dass Michael wieder aufwachen kann, aufstehen kann in der Geistigkeit des geistigen Menschen, des Menschen, der mit dem Christus verbunden ist, der die Wirklichkeit der geistigen Welt in seinem Bewusstsein auferstehen lassen kann, durch die menschliche Intelligenz, die ihm gekommen ist, die ihm geschenkt worden ist, durch die Wirkung Michaels, durch die Fähigkeit der imaginativen Erkenntnis. Und wir haben den Realismus, der von Anfang an gegen den Nominalismus aufgetreten ist, sozusagen entstammend einem himmlischen Konzil geistiger hochentwickelter geistiger Lehrer und Menschenwesen, die den Strömungen der Platoniker und Aristoteliker zugerechnet werden können, die daran wirkten, zu erkennen, es sind Ideen in der Welt und der Mensch kann diese Ideen aufleben lassen. Sie konnten in der damaligen Zeit, wie diese Auseinandersetzung zwischen Nominalismus und Realismus an seinem Höhepunkt war, nicht bis zum Geist erleben kommen. Heute stehen wir an diesem Wendepunkt durch die Anthroposophie, durch die Offenbarung des Geistes und auch der Bekanntgabe der Möglichkeiten, höhere Erkenntnisse durch eigene Tätigkeit, durch eigenen Entschluss Geistes Schüler zu werden, das Geisterleben wieder erreichen, sodass wir das, was als Ideenwelt beschrieben ist von den Realismus, dass wir das verbinden können mit dem wirklichen Geisterleben, die Wahrheit der Existenz der geistigen Ursache hinter den sinnlich-physischen Wahrnehmungen. Und durch den Nominalismus, das, was entstanden ist, als die Fähigkeit des verstandesmäßigen Durchdenkens der Naturereignisse, Naturvorkommen des Naturerlebens, dass wir das verbinden können zu einer wirklichen Erkenntnis von Mensch und Welt. So ist das, was wir hier in diesem Bild sehen, die Gegenwart, dass wir nicht mehr diese Grenzen haben, die uns verhindern, dass wir Geisterkenntnis erreichen können, sondern dass die geistige Welt hofft, dass der Mensch diese ihm durch das Michael-Zeitalter, durch die Kräfte, die Michael hineinbringt, in unsere Fähigkeit, imaginative Erkenntnis zu entwickeln, dass wir dadurch zur Geisterkenntnis kommen, wir uns wieder erkennen als Bürger zweier Welten, dass wir die Fähigkeit der Naturerkenntnis entwickelt haben und die Fähigkeit des Denkens, die daran gebildet worden ist, nun durch die kommende Fähigkeit der imaginativen Erkenntnis erweitern können zur Geisterkenntnis und so die vollständige Wirklichkeit der Welt erkennen können. Das scheinbare Erlöschen der Geisterkenntnis in der Neuzeit. Wer die Anthroposophie in ihrem Verhältnis zur Entwicklung der Bewusstseinsseele richtig beurteilen will, der muss immer von Neuem den Blick auf diejenige Geistesverfassung der Kulturmenschheit lenken, die mit dem Aufblühen der Naturwissenschaften beginnt und die im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht. Man stelle sich doch den Charakter dieses Zeitalters vor das Seelenauge hin und vergleiche ihn mit dem früheren Zeitalter. In aller Zeit der bewussten Menschheitsentwicklung war die Erkenntnis als das angesehen, was den Menschen mit der Geistwelt zusammenbringt. Was man im Verhältnis zum Geiste war, das schrieb man der Erkenntnis zu. In Kunst, in Religion lebte die Erkenntnis. Das wurde anders als die Morgendämmerung des Bewusstseinszeitalters begann. Da fing die Erkenntnis an, sich um einen großen Teil des menschlichen Seelenlebens nicht mehr zu kümmern. Sie wollte erforschen, was der Mensch als Verhältnis zum Dasein entwickelt, wenn er seine Sinne und seinen beurteilenden Verstand nach der Natur richtete. Aber sie wollte sich nicht mehr mit dem beschäftigen, was der Mensch als Verhältnis zur Geistwelt entwickelt, wenn er sein inneres Wahrnehmungsvermögen so gebraucht wie die Sinne. So entstand die Notwendigkeit, das geistige Leben des Menschen nicht an das Erkennen der Gegenwart anzuschließen, sondern an Erkenntnisse der Vergangenheit, an Traditionen. Entzweigespalten wurde das menschliche Seelenleben. Vor dem Menschen stand die Naturerkenntnis, immer weiter strebend auf der einen Seite in lebendiger Gegenwart sich entfaltend. Auf der anderen Seite war das Erleben eines Verhältnisses zur geistigen Welt, für das die entsprechende Erkenntnis in älteren Zeiten erflossen war. Für dieses Erleben verlor sich allmählich alles Verständnis, wie die entsprechende Erkenntnis in der Vorzeit zustande gekommen ist. Man hatte die Überlieferung, aber nicht mehr den Weg, auf dem die überlieferten Wahrheiten erkannt worden sind. Man konnte nur an die Überlieferung glauben. Der Mensch, der sich in voller Besonnenheit etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts die geistige Situation überlegte, hätte sich sagen müssen, die Menschheit ist dazu gekommen, sich nur noch für fähig zu halten, eine Erkenntnis zu entfalten, die mit dem Geiste nichts zu tun hat. Was über den Geist gewusst werden kann, hat eine frühere Menschheit erforschen können. Die Fähigkeit zu dieser Erforschung ist aber der menschlichen Seele verloren gegangen. In der ganzen Tragweite stellte man sich nicht vor das Seelenauge, was da eigentlich vorlag. Man beschränkte sich darauf zu sagen, Erkenntnis reicht eben nicht bis zur geistigen Welt. Diese kann nur Gegenstand des Glaubens sein. Man blicke, um etwas Licht für diese Tatsache zu bekommen, in die Zeiten, in denen die griechische Weisheit von dem christlich gewordenen Römertum zurückweichen musste. Aber die letzten griechischen Philosophenschulen durch den Kaiser Justinian geschlossen wurden, wanderten auch die letzten Bewahrer alten Wissens aus dem Gebiete fort, auf dem nun die europäische Geisteswesen sich entwickelte. Sie fanden Anschluss bei der Akademie von Gondischapur in Asien. Sie war eine der Stätten, wo im Osten durch die Taten Alexanders die Überlieferung von dem alten Wissen sich erhalten hatte, in der Form, die Aristoteles diesem alten Wissen hat geben können, lebte es da. Aber es wurde ergriffen von derjenigen orientalischen Strömung, die man als Arabismus bezeichnen kann. Der Arabismus ist nach der einen Seite seines Wesens eine verfrühte Entfaltung der Bewusstseinsseele. Er bot durch das in der Richtung der Bewusstseinsseele zu früh wirkende Seelenleben die Möglichkeit, dass sich in ihm von Asien aus über Afrika, Südeuropa, Westeuropa eine geistige Welle ergoss, die gewisse europäische Menschen mit einem Intellektualismus erfüllte, der erst später kommen durfte. Süd- und Westeuropa bekamen im 7., 8. Jahrhundert geistige Impulse, die erst im Zeitalter der Bewusstseinsseele hätten kommen dürfen. Diese geistige Welle konnte das Intellektuelle im Menschen wecken, nicht aber das tiefere Erleben, durch das die Seele in die Geistwelt taucht. Wenn nun der Mensch im 15. bis zum 19. Jahrhundert seine Erkenntnis, sein Erkenntnisvermögen in Tätigkeit brachte, so konnte er nur bis zu einer Seelentiefe untertauchen, in der er noch nicht auf die geistige Welt stieß. Der in das europäische Geistesleben einziehende Arabismus hielt die erkennenden Seelen von der Geistwelt zurück. Er brachte verfrüht den Intellekt zur Wirksamkeit, der nur die äußere Natur fassen konnte. Und dieser Arabismus erwies sich als sehr mächtig. Wer von ihm erfasst wurde, in dem begann ein innerer, zum großen Teile ganz unbewusster Hochmut, die Seele zu ergreifen. Er empfand die Macht des Intellektualismus, aber er empfand nicht das Unvermögen des bloßen Intellektes, in die Wirklichkeit einzudringen. So überließ er sich denn der äußeren sinnenfälligen Wirklichkeit, die sich durch sich selbst vor dem Menschen hinstellte, aber er kam gar nicht darauf, an die geistige Wirklichkeit heranzutreten. Dieser Lage sah sich das mittelalterliche Geistesleben gegenüber. Es hatte die gewaltigen Überlieferungen von der Geistwelt, aber sein Seelenleben war durch den, man möchte sagen, im Geheimen wirkenden Arabismus intellektualistisch so imprägniert, dass sich der Erkenntnis kein Zugang bot zu den Quellen, aus denen der Inhalt dieser Überlieferungen noch zuletzt stammte. Es kämpfte nun vom frühen Mittelalter an das, was instinktiv in den Menschen als geistiger Zusammenhang gefühlt wurde, mit der Gestalt, die das Denken durch den Arabismus angenommen hatte. Man fühlte die Ideenwelt in sich, man erlebte sie als etwas Reales, aber man fand in der Seele nicht die Kraft, in den Ideen den Geist zu erleben. So entstand der Realismus, der die Realität in den Ideen empfand, aber diese Realität nicht finden konnte. Der Realismus hörte in der Ideenwelt das Sprechen des Weltenwortes, er war aber nicht fähig, die Sprache zu verstehen. Der Nominalismus, der sich ihm entgegenstellte, leugnete, weil das Sprechen nicht verstanden werden konnte, dass es überhaupt vorhanden sei. Für ihn war die Ideenwelt nur eine Summe von Formeln in der menschlichen Seele ohne eine Wurzelung in einer geistigen Realität. Was in diesen Strömungen wogte, es lebte fort bis in das 19. Jahrhundert. Der Nominalismus wurde die Denkungsart der Naturerkenntnis. Sie baute ein großartiges System von Anschauung der sinnenfälligen Welt auf, aber sie vernichtete die Einsicht in das Wesen der Ideenwelt. Der Realismus lebte ein totes Dasein. Er wusste von der Realität der Ideenwelt, aber er konnte im lebendigen Erkennen nicht zu ihr gelangen. Man wird zu ihr gelangen, wenn Anthroposophie den Weg finden wird, von den Ideen zu dem Geist erleben, in den Ideen. In dem wahrhaft fortgebildeten Realismus muss dem naturwissenschaftlichen Nominalismus ein Erkenntnisweg zur Seite treten, der zeigt, dass die Erkenntnis des Geistigen in der Menschheit nicht erloschen ist, sondern in einem neuen Aufstieg aus neu eröffneten menschlichen Seelenquellen in die menschliche Entwicklung wieder eintreten kann. Zum Abschluss möchte ich noch sprechen, ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Willst du die Welt erkennen? Such in des eigenen Herzens Tiefen. Willst du das eigene Wesen schauen? Wandle durch der Welten Rätsel. Vielen herzlichen Dank.